Ich stelle mich noch mal kurz vor, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, das ist das vierte Jahr jetzt, dass ich hier bei Ihnen bin, mit dem Thema ja, Computersucht, Internetsucht, Fragezeichen. Das Ganze ist entstanden, nicht, damals habe ich noch in der Suchtberatung gearbeitet, weil die Suchtberatung ein neues Arbeitsfeld gebraucht hat, sondern weil sich seit einigen Jahren dort hauptsächlich Eltern mit dem im Schnitt, ich sage mal, 15-, 16-jährigen Sohn gemeldet haben, der da so viel am Computer sitzt, dass die Eltern eigentlich die Diagnose Computersucht gestellt haben. Und die hatten dann meistens so einen langen Weg durch die Institution hinter sich von Erziehungsberatung, Familienhilfe, andere Stellen und landeten dann bei der Suchtberatung. Und das Problem dort war, die jüngste Suchtberaterin war auch so inzwischen in den 40ern angekommen. Und es gibt so einen schönen Begriff, den haben Sie vielleicht in der Vorlesung hier schon mal gehört. So alle vor 1980 geborenen Digital Immigrants, danach Digital Natives. Das heißt eigentlich wenig Berührungspunkte mit dem, was sich dort entwickelt hat. Und dort auch eine Schwierigkeit, dann adäquat zu beraten. Beziehungsweise überhaupt erstmal zu klären, ist das überhaupt wirklich ein Problem? Kann man das im Bereich Abhängigkeit verorten? Ist es nicht vielmehr eine Elternangst oder Pädagogenangst, die so ein bisschen weltfremd dahergeistern? Ja? Vielleicht nicht mitgekriegt haben, was sich da entwickelt hat. So ist das Ganze entstanden. Wir hatten am Anfang damit gerechnet bei diesem Projekt. Ach, wir machen mal ein Beratungsangebot, gucken mal, wer da kommt. Wir haben gedacht, na ja, ein paar Jugendliche, die irgendwie zu viel zocken. Zu der Zeit war es so hauptsächlich WoW. Wer hat es hier mal gespielt? Beziehungsweise wer weiß überhaupt, was WoW noch ist? Ja? World of Warcraft? Ja, ich frage nach, weil das ist ja jetzt so in den letzten zwei Jahren schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja? Also zu dem Zeitpunkt 2003, 2004, wo das rauskam und dann so 2007, 2008, da hat es gerade so seinen Höhepunkt gehabt. Da hatten wir ganz viel gerade mit diesem Online-Spiel zu tun. Ja, das Ganze hat sich rasant entwickelt. Das heißt, wir hatten auf einmal nicht nur den Jugendlichen da, sondern wir hatten hauptsächlich, ja, ich sag mal, ihr Klientel in der Beratungsstelle sitzen, nämlich Studenten. Ich muss sagen, so Anfang 20, ne, irgendwie seit ein paar Semestern vielleicht nicht mehr im Seminar oder in der Vorlesung erschienen, ja, vielleicht zum dritten, vierten Mal die Arbeit irgendwie, die Abschlussarbeit vor sich hergeschoben. Ja, und auch weitere Erwachsene, also der älteste Klient Mitte 60, ne, der durchaus sich in virtuellen Welten verloren hatte, also kein Jugendphänomen. Es hat weiter rasant Fahrt aufgenommen, dass wir gemerkt haben, mit Beratung ist es irgendwie nicht getan. Bei einigen scheint es so heftig zu sein, dass man irgendwie ein Mehrangebot schaffen muss. Und da haben wir ein ambulantes Behandlungsangebot entwickelt und ich bin seit 2,5 Jahren eigentlich gar nicht mehr in diesem Beratungsprojekt tätig, sondern arbeite inzwischen in der Klinik, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir auch ein stationäres und ein tagesklinisches Behandlungsangebot entwickelt haben. Ja, mit dem Thema bin ich jetzt heute hierher gekommen. Ich würde es gern so halten. Also wenn Sie mich nicht bremsen, kann ich hier gern 2-3 Stunden reden, dann kommen Sie später nach Hause. Das heißt, unterbrechen Sie mich und wir können auch gerne an jedem Moment oder zu jedem Punkt diskutieren. Das fände ich sogar gut, weil ich habe ein paar Fakten mit, das ist klar, aber ich habe auch ganz viel mit, was eigentlich eine Haltungsfrage ist. Und das ist ja auch für Sie entscheidend. Ich denke mal, wenn Sie später in einen Lehrerberuf gehen oder Ähnliches, zu bestimmten Punkten eine Haltung zu entwickeln und dann zu gucken, im Grunde, wie man die vielleicht auch vertreten kann oder was da so mit drin steckt. Ja, man könnte das ganze Thema im Grunde als Jugendkultur ja so ein bisschen abtun. Ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen negiert, dass das nicht ganz so bei uns in der Praxis zu sehen war. Ich denke, Sie wissen es auch. Also ich könnte es mal kurz fragen, wer von Ihnen alles hat ein Smartphone? Würde mich mal so interessieren. So, als ich hier vor 4 Jahren war, was würden Sie tippen, wie das da aussah? Genauso? Nee. Sie haben keins? So. Nee, also allein in diesem kurzen Zeitraum, Spanne 4 Jahre ist ja nun nicht lang, gerade was auch Medienentwicklung angeht. Also da schon ein großer Wandel. Und wenn man jetzt noch ein paar Jahre zurückgeht, ja, dann sah es noch ganz anders aus.
Ich finde, das sieht man auch ganz spannend, zum Beispiel Gamescon, das ist jetzt auch schon ein bisschen veraltet, dass ich da war, ist nicht so, dass da nur Jugendliche rumhüpfen würden, sondern ganz klar junge Erwachsene, auch so meine Zielgruppe, ja, so 30, Anfang 30, Ende 20, die im Grunde dort sich tummeln. Ganz klar, hier steckt eine Riesenindustrie hinter. Also die Computerspielindustrie, die mehr Umsätze macht als die Filmindustrie und die trotz auch ein paar Einbrüche oder jetzt auch Krise weiterhin da Spiele im Angebot hat, mit denen die da wirklich gut Geld verdienen. Also man könnte sagen, das ist Massenkultur geworden. Ich denke, das ist für Sie eigentlich auch selbstverständlich. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat eine Wii-Konsole? Ja, ein bisschen weniger. Spannend finde ich, wenn ich so einen Abend, zum Beispiel einen Elternabend mache. Ganz viele Eltern melden sich dann, weil sie das so als Familienspielgerät angeschafft haben. Also es ist gar nicht als Jugendspielgerät unbedingt konzipiert, sondern als Familienspielgerät. Ich habe noch keine Vorträge in Seniorenheimen gemacht, aber ich weiß, dass wenn ich dort nachfragen würde, dort auch Wii-Konsolen zum Teil vorhanden sind, weil man weiß, so kriegen wir die älteren Leute noch mal ein Stück in Bewegung. Oder anderes Beispiel, Gehirnjogging auf Nintendo vielleicht. Ist ja auch klar, wenn wir das nur als Jugendkultur betrachten würden, hätten wir ein Problem. Die Jugend ist ja nicht die Zielgruppe, die über das Kapital verfügt. Also am besten wäre, wenn wir die Generation 50 plus hardcore am Gamen hätten, weil die könnten auch am meisten Geld dafür bezahlen, da könnte man noch mehr Umsätze generieren. Also jeder Spielehersteller ist ja kein Wohlfahrtsunternehmen, sondern es geht ganz klar um Profit. So, wenn ich Sie zu Game Designern machen würde, gut, erstmal die Frage, wer gamet denn überhaupt von Ihnen? Wer ist denn so jemand, der sagen würde, ich zock auch gern mal am PC? Okay, wenn man da hinten fragt, was nennen Sie mal so einen Titel, was spielen Sie gern? Wie bitte? Okay, das sagt mir jetzt gerade nichts. Achso, Soccer, das war, okay. Ja, ja, okay. Mhm. Ach, gerade spannend, wo Sie FIFA sagen. Also gibt es gerade auch wieder eine neue Entwicklung, ich weiß nicht, ob es jemand schon mitgekriegt hat, Vernetzung Glücksspiel und Computerspiel. Ja, können wir auch noch kurz drauf eingehen, so die neuere Entwicklung. Ja, das heißt, also hier ein paar Gamer dabei. Und wenn wir jetzt die anderen, vielleicht auch ein Stück älteren Erwachsenen dazu kriegen würden, da könnte man eigentlich das meiste Geld mit verdienen, denke ich, liegt auf der Hand. Wenn ich Sie zu Game Designern machen würde, dann würden Sie ja irgendwie überlegen, wie kriegen wir, egal ob jetzt alt oder jung, wie kriegen wir die davor und wie kriegen wir die dazu, dass die vielleicht nicht nur einmal den Anschaffungspreis zahlen, sondern am besten monatliches Abonnement oder irgendwelche Micropayment-Systeme. Also, haben Sie Micropayment schon mal gehört? Die Idee, was das ist? Ja?
Mhm. Je mehr man davon braucht, desto besser wird es dann halt mehr Vorteile haben.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, das beste Beispiel ist ProSieben Games. Da sieht man auch immer eine Kamera-Vollversion von Adventures, von Actionspielen, von Rennspielen. Das ist eine richtige Vollversion mit guter Grafik. Die sind kostenlos, sehr kostenlos. Und dann, ich habe hier sogar mal so eins ausprobiert, kostenlos. Und dann spielt man eine Stunde, aber dann ist es unmöglich, besser zu werden. Also selbst wenn man nur spielen will, also irgendwann ist es unmöglich ohne dieses Mikropayment. Dann kann man sich Paysafe-Karten zum Beispiel holen. Oder PayPal, da kann man eben für kleine Beträge sich Credits holen und sich dann bessere Ausstattung holen, dass es dann weitergeht.
Genau. Also das ist so auch ein Wandel der letzten Jahre, dass der Micropayment-Sektor verstärkt wurde und der Abo-Sektor so ein bisschen runtergegangen ist. Also für die, die jetzt weniger spielen, die jetzt denken, wovon reden die denn da eigentlich? Ja, es bedeutet eigentlich Folgendes, wenn Sie sich ein Spiel anschaffen, und das kann so einfach strukturiert sein wie meinetwegen Super Mario, was Sie vielleicht alle noch kennen, Sie aber ab einem bestimmten Punkt sich Spielvorteile kaufen könnten, vielleicht neue Level dazu oder neue Fertigkeiten, die diese kleine Figur hat, dann sind Sie das vielleicht bereit zu zahlen, wenn Ihnen dieses Spiel inzwischen ein Stück was bedeutet. Also wenn Sie soweit dort Erfolge generiert haben, Sie soweit etwas erreicht haben, dass so die Valenz ein Stück gestiegen ist. Ja, und wenn Sie Game Designer wären, dann würden Sie ja gucken, wie Sie das möglichst komplex umsetzen können, weil dann lassen sich ja mehr Gewinne sozusagen erwirtschaften. Also könnte man so ein bisschen unken, wenn man jetzt noch ganz viele andere Bereiche mit einbezieht, dass wir da in so eine Richtung gehen, vielleicht sind wir vom Homo Sapiens inzwischen zum Homo Digitalis evolutioniert, ist das vielleicht der nächste Schritt. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo sich unheimlich viel innerhalb kürzester Zeit entwickelt hat und wo es unheimlich viele Ängste, Vorurteile und Konflikte drum gibt. Ich mache es nochmal an einem Beispiel deutlich. Also für mich, das ist so meine Wahrnehmung, ist seit der Entwicklung, also von Computerspielen, Konsolen, Internet, im Grunde haben wir einen Medienumbruch, wie wir ihn ähnlich erlebt haben, als die Buchdruckkunst erfunden wurde. Jetzt würde ich mal so in die Runde fragen, was denken Sie, wie lange das gedauert hat, bis so die Buchdruckkunst in der Mitte der Gesellschaft angekommen war? Ja, ungefähr, so 150. Also man kann es nicht so genau messen, es gibt dann so eine Kennzahl, an der man das festmacht. Ja, so ungefähr 150. Was würden Sie tippen beim Fernsehen? ja, 20, 16 Jahre ungefähr beim Internet. Ja, genau, waren es noch 4 Jahre. Also im Grunde eigentlich exponentiell. Und selbst wenn Sie sich das Internet angucken, wie das Anfang der 90er rauskam, 92 rum, ja?
Aber das Internet mit seinen Vorfahren gibt es ja auch schon ja. In den 70ern.
Also genau, aber wir reden jetzt von dem Internet sozusagen für die privaten Haushalte. Genau, dem World Wide Web. 92, genau. Und also ich müsste jetzt auch nachgucken, um es genau auf den Tag festzulegen. Aber in dem Moment selbst dann war es ja noch im Grunde ein ganz anderes Netz, als wir es jetzt kennen. Also im Grunde kein YouTube, kein Facebook, also angenommen, wir hätten ein YouTube-Video damals uns anschauen wollen, dann hätten wir einen Tag dort gesessen, um es zu laden. Also das Medium in sich hat sich so rasant nochmal gewandelt, dass wir da eigentlich auch schon wieder von einem neuen Medium in dem Sinne sprechen könnten. Ich habe es mal so als Beispiele mitgebracht, wie das begonnen hat. Wer kennt denn das von Ihnen? Da hinten auch welche? Ja? Wissen Sie noch, was das ist? Ja, genau. Genau.
Und man konnte dann mit der Konsole diese Balken bewegen, sodass der Ball immer gegen den Ball geprallt ist und so konnte man Gegner zuschlagen.
Ja, das Quadrat ist der Ball, genau. Tennis, Ping-Pong, das Spiel hieß Pong in den 70ern. Ja, also wenn Sie es im Original mal spielen wollen, fahren Sie mal nach Berlin ins Computerspielmuseum. Ja, da können Sie es sich dann mal angucken. Also so alt ist das. Also so neu ist das Thema gar nicht. Kennen Sie das noch?
Ja.
Ich sehe hier so Nicken. Also einige Gesichter sehe ich, die sehen mir fast noch zu jung aus.
Nein?
Nein? Ja, okay. Genau. Also bis genau, der C64, Commodore 64. Also als ich die Folie zusammengestellt habe, das war auch mein erster Rechner. Kann ich mich daran erinnern, war das auch so, dass es hier durchaus von dem Spieldesign so war, dass man durchaus Stunden davor verbringen konnte. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es auch zu Hause Konflikte gab, weil ich mit einem Schulfreund davor saß und wir unheimlich viel gezockt haben und meine Mutter irgendwann drohte, ich schmeiß das Ding aus dem Fenster. Es hat sie nicht gemacht. Dabei hatten wir es vergleichsweise noch leicht mit dem Gerät. Und das lag nicht daran, dass es vielleicht nur 16 Farben hatte, sondern es lag daran, dass die Spiele aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer Mechanik längst noch nicht so komplex waren. Das kennen Sie vielleicht auch. Ich wollte jetzt nicht viel zur Gewaltdebatte sagen. Das ist, denke ich, noch mal ein eigenes Thema. Ich weiß gar nicht, ob Sie das vielleicht im Rahmen dieser Ringvorlesung auch hier haben. Ich finde es spannend, unter dem Zusammenhang in Kombination mit dem Internet waren auf einmal gerade solche Spiele ganz anders spielbar. Nämlich in der Form nicht mehr ich gegen den Computer, sondern ich mit anderen gegen andere. Das ist mit ein Grund, warum überhaupt die Shooter-Spiele so berühmt geworden sind, warum sich auch mit gerade dieser Bereich Electronic Sport so rasant entwickelt hat und mit ein Grund, warum vielleicht dann die nächst komplexeren Spiele so erfolgreich geworden sind. Ja? Also ich weiß nicht, ob Sie es noch erkennen, das ist jetzt ein Screenshot noch aus World of Warcraft. Ja? Also aufgrund dieser Möglichkeit online zu spielen, hier ein Spielbereich entstanden ist, wo auf einmal gerade der Computerspieler nochmal ganz andere Möglichkeiten hatte, Belohnung zu generieren, für sich Erfolge zu generieren und hier an ein Spiel gebunden wurde.
Das wäre eigentlich komplexer, also ich würde zum Beispiel sagen, so, also was ich diese ganzen Adventure, Snake McCracken, würde ich sagen, war vielleicht schon komplexer als World of Warcraft.
Mhm. Ja. Ja, ja. Also ich komme jetzt drauf, was ich mit komplexer meine. Ja? Also gerade wenn wir jetzt darüber reden, kann so ein Spiel oder kann so eine Anwendung dazu führen, dass ich so viel Zeit da verbringe, dass das nach außen hin wie Abhängigkeit aussieht, kann das so aufgebaut sein, dass es vielleicht auch wirklich in Richtung Abhängigkeit geht bezüglich der Mechanismen. Und auf der Ebene meine ich komplexer und das führe ich jetzt noch ein Stückchen weiter aus. Ja? Vielleicht, um das gerade nochmal aufzuspannen, um welches Feld es dabei eigentlich geht. Also wir haben ja gerade festgestellt, ne, das ganze, der Spielbereich ist gar nicht so neu, aber wir haben definitiv unterschiedliche Nutzungsmuster der Generation. Das ist ganz klar. Also ich habe öfters Veranstaltungen zum Beispiel mit dann auch schon älteren Lehrern an Schulen gemacht, ne, die dann gerade wenig Gaming-Erfahrung hatten. Ich hatte einen Teil mit Studenten von der Uni solche Gaming-Workshops auch angeboten, wo wir Lehrer mal zum Zocken gekriegt haben. Und da fand ich das immer ganz spannend dran zu sehen. Also weil gerade Ängste und Unsicherheiten und Vorurteile bei nicht und wenig Nutzern dort gut aufgefallen sind. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Workshop erinnern, da sagte eine Lehrerin, dieses Shooter-Spiel, das ging auf Call of Duty, das spiele ich nicht. Ja, weil da muss ich Menschen abschießen. Ja. Und dann haben wir sie überzeugt, das zumindest mal auszuprobieren. Und nach 2 Stunden kommen wir so zur Reflexionsrunde wieder zusammen. Und die Lehrerin sagte, Moment noch, das Level will ich noch schaffen. Ja. Das heißt, die Wahrnehmung, wenn ich das noch nicht ausprobiert habe, bis hin zu, was passiert eigentlich, wenn ich wirklich das mal ausprobiere, das hat sich da radikal nochmal verändert oder unterschieden. Hier geht es um Haltungsfragen. Also wenn ich hier den Punkt drin habe, wertvolle und wertlose Hobbys. Gerade so bei Elternabenden zu dem Thema. Also wenn man Eltern dann mal fragt, was ist für sie das wertvollere Hobby? Dass ihr Junge Mitglied im Fußballverein ist oder Mitglied in der Online-Gilde, ja, oder der Online-Community? Ja. Dann ist so ganz häufig natürlich der Punkt zu sagen, ja, okay, Fußball, da hat er Bewegung und so weiter, ne, und Mannschaftssport. Und das, was da online passiert, das ist eher das wertlose Hobby. Wenn man sich das dann genauer anschaut, eigentlich kann man das gar nicht so miteinander vergleichen. Also eigentlich könnte man antworten, weder noch. Ne? Denn nicht alle Hobbys, wo ich keine Bewegung bei habe, sind jetzt wertlose Hobbys. Es ist eine Haltungsfrage. Und vielleicht kommt man dann zu dem Punkt, eher zu sagen, es hängt davon ab, in welcher Intensität ich etwas betreibe. Also ist das in Balance? Ja? Oder bin ich 7 Tage die Woche ungefähr 5 bis 6 Stunden auf dem Fußballplatz und nichts anderes hat mehr Zeit oder kriegt seinen Raum? Oder verhält es sich hier vielleicht bei irgendwelchen Spielen oder Online-Welten, die ich besuche, genauso? Dann haben wir einen Bereich, da geht es ganz klar um Familienkonflikte oder überhaupt um Konflikte. Also gerade wenn Sie mit Jugendlichen zu tun haben, so im Alter 13, 14, 15, 16, da geht es um Konflikte, weil Konflikte ja gebraucht werden, um ein Stück sich vom Elternhaus abzulösen, also seine eigene Identität zu entwickeln. Und das heißt, wenn ich einen Konflikt brauche, suche ich mir auch ein Konfliktfeld, wo ich möglichst gut streiten kann. Und das funktioniert ja am besten an Punkten, wo ich und meine Eltern uns überhaupt nicht einer Meinung sind. Und gerade solche Sachen, wo Eltern vielleicht dann einen ganz anderen Blick drauf haben, ist dann manchmal so ein Feld, wo einen eigentlich auch so ein Ablösungskonflikt drüber ausgefochten wird. Wir haben auch groß das Thema Familienkonflikte bei, weil Folgendes passiert. Da ist vielleicht jemand, der verbringt dort viel Zeit. Die Eltern, die nehmen das wahr, können das nicht nachvollziehen. Die Kommunikation, die dreht sich irgendwie meist negativ darum. Deswegen, Eltern kriegen gar nicht mit, was der da eigentlich macht. Bewerten es aber ständig. Da zieht sich jemand zurück, ja, und sagt, mit denen kann man eh nicht drüber reden. Und dann schaukelt sich so ein Konflikt hoch. Und eigentlich ist folgender Punkt dahinter, dass Kommunikation gar nicht mehr stattfindet und das Familienklima dann so runtergeht. Es hat sich an diesem Punkt vielleicht entzündet und noch ein Stück verstärkt. Aber es heißt noch lange nicht, dass jemand dort automatisch abhängig ist. Genauso haben wir den Punkt Risikoverhalten in der Adoleszenz. Es gehört auch in dieses Alter rein, sich in bestimmten Punkten vielleicht in Extreme mal zu begeben, mal vollkommen zu übertreiben. Also wenn Sie an Ihre eigene Pubertät zurückdenken, wenn Ihre Eltern immer alles gewusst hätten, was Sie dort machen, weiß nicht, ob das immer so positiv gewesen wäre. Wenn Sie das jetzt vielleicht zum großen Teil auch virtuell ausleben, ja, die Extreme, dann kriegen das Eltern potenziell eher mit, weil sie das vielleicht zu Hause machen. Ja. Dann haben wir einen Bereich, mit dem ich zu tun habe, den würde ich missbräuchliche Nutzung nennen. Was heißt missbräuchliche Nutzung? Das heißt, dort macht jemand etwas in einem Maße, dass es definitiv negative Konsequenzen hat. Ja. Das erlebt derjenige auch. Ja. Vielleicht einen Zeitraum, er hat aber noch die Kontrolle drüber oder sie hat noch die Kontrolle drüber. Das heißt, da gehen vielleicht einige Dinge schief, ja, meinetwegen Schulleistung sackt richtig ab, andere Interessen werden vernachlässigt, irgendwie Rückzug, ja, Freunde werden vielleicht verloren, aber derjenige kann sein Verhalten noch steuern. Und die kleine Spitze, die übrig bleibt, also wo ich jetzt pathologische Nutzung hier stehen habe, das ist vielleicht der Bereich, wo wir davon sprechen könnten, hier wird etwas in einer Art und Weise genutzt, ja, dass es ein Leiden produziert, dass es über eine längere Dauer besteht, mit einer Intensität und mit der Konsequenz, dass später Teilhabe in Gefährdung ist. Und das ist für eine Diagnostik oder überhaupt für ein Krankheitsverständnis ein ganz entscheidender Punkt. Teilhabe gefährdet bedeutet, ich mache hier etwas in einer Art und Weise, dass mir im Grunde Dinge verbaut, sodass ich in gesellschaftlichen Prozessen hinterher nur noch schwer oder vielleicht teilweise gar nicht mehr mit Teilhabe haben kann. Also das ist ein Bereich. Und dort haben wir einige Jugendliche, aber hauptsächlich Erwachsene, wo wir sagen können, das trifft zu. Und das trifft vielleicht unter dem Gesichtspunkt zu, dass wir von Computer-, Internetsucht oder Mediensucht sprechen können. Also international hat man sich so ein bisschen auf den Begriff Internet-Addiction geeinigt. Und wir in Deutschland haben uns so ein Stück auf den Begriff der Medienabhängigkeit geeinigt. Weil es macht keinen Sinn, also jetzt für jedes neue Gerät einen Abhängigkeitsbegriff zu definieren. Also dann könnte ich ja hier von Laptop-Abhängigkeit sprechen, meinetwegen der eine oder andere hat eine Smartphone-Abhängigkeit oder vielleicht ist es doch eher eine Facebook-Abhängigkeit. Ja? Der nächste ist vielleicht wieder Online-Rollenspiel-abhängig. Ja? So macht das keinen Sinn. Sondern wir reden dann vielleicht im Sinne von einer Medienabhängigkeit und gucken uns das noch genauer an, was das eigentlich heißt. Soweit im Grunde in dem Bereich, wo wir Erfahrung gesammelt haben. Weiß nicht, Sie können das jetzt so hinnehmen, Sie können aber auch gerne kritisch nachfragen an jeder Stelle. Oder diskutieren. Ja?
Wie groß ist der graue Bereich? Weil das klingt jetzt alles sehr nachvollziehbar, wenn ich richtig verstanden habe. Das eigentlich Entscheidende eben, ich verliere eben die Teilhabemöglichkeit, das sind natürlich auch Regulative, die soll ich sagen, mit Habermas oder auch mit philosophischen Grundfragen zu tun haben, die eben jetzt nicht nur aus der Medizin erwachsen, aber eben das Entscheidende ist, ich verliere die Selbstkontrolle. Die Frage ist ja wirklich dann der Gradmesser dafür.
Ja.
Jede Form, also von, soll ich sagen, die Sie aufgezeichnet haben, ist ja immer schon über Abgabe derselben. Kann man das eigentlich überhaupt noch unterscheiden? Haben Sie den Mut zu sagen, jetzt ist es pathologisch, jetzt ist es dies oder das?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich komme zu dem Punkt gleich, wenn ich mal gucke, wie ist das denn, wie wird das eigentlich in Deutschland inzwischen gemacht? Und wir stehen ja damit nicht allein. Ich hatte ja gerade das auch so ein bisschen aus der globalen Perspektive angesprochen. Also wenn wir nach Südkorea zum Beispiel springen würden, da hätten wir inzwischen einen Haufen an Fachkliniken für den Bereich. Das hat damit zu tun, relativ technikaffine Nation, E-Sport ist da auch nochmal ganz anders vertreten, hat einen ganz anderen Stellenwert als hier. Ja? Und dort im Grunde schon länger auch das Thema diskutiert und untersucht und beforscht wurde. Also wir hinken sogar ein Stückchen hinterher. Aber die Forschung, also ein großer Teil der Forschung zielte ja darauf, überhaupt diagnostische Kriterien zu bestimmen, dann überhaupt ein Störungsmodell zu benennen. Wo gehört das Ganze denn rein? Ist es überhaupt was Eigenständiges? Also im Sinne, können wir hier von der Abhängigkeit als Störung sprechen? Oder ist das nicht vielmehr vielleicht Begleitsymptom oder Begleitsyndrom eigentlich einer anderen psychischen Erkrankung, ja, vielleicht im Worst Case.
Das mit der Teilhabe, das hängt natürlich, weil wir gerade Südkorea angesprochen haben, das hängt natürlich auch damit zusammen, was denn was die Gesellschaft, also die jeweilige Gesellschaft, mit der man lebt, ja von einem anfordert, wie viel soll man da teilhaben.
Ja.
In Südkorea wird wahrscheinlich nicht niemand sagen, wenn da jemand jetzt berufsmäßig halt irgendwie 8 Stunden am Tag StarCraft spielt, dann würden die wahrscheinlich nicht sagen, es ist pathologisch, sondern er macht das.
Ja, genau. Und deswegen haben wir da eigentlich 4 Kriterien. Ja, also es reicht nicht, wenn nur Teilhabegefährdung dazu gehört. Da gehört Dauer, Intensität, ja, und auch ein Leidensdruck oder ein Leiden. Ja.
Deswegen könnte man auch sagen, dass ich meine, die Berufsaufübung hier wäre Teilhabegefährdung. Also, vielleicht ist jemand im Job, den mag er nicht, er muss aber trotzdem 8 Stunden daran arbeiten, er hat einen Leidensdruck und er kann in den 8 Stunden nicht an dem restlichen gesellschaftlichen Leben teilhaben, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ja, also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also an dem Punkt kann man, es geht hier um eine Diskussion oder ab wann definieren wir was als krankhaft? Das ist auch was so ein bisschen in die Richtung ging, was Sie meinen. Ich komme da gleich nochmal ein Stück näher drauf. Ja? Ja,
nur so zusätzliche Informationen. Ich kenne nur Fälle aus Südkorea, wo Leute wirklich durch PC-Spiele, durch pathologische PC-Nutzung, ich glaube auch bei StarCraft, gestorben sind oder wo denen Kinder gestorben sind, also wo wirklich so lange gespielt wurde. Dass sie einfach vergessen haben zu trinken und dann gestorben sind.
Ja. Ja. Gut. Wobei, da würde ich nochmal sagen, also das mögen wirklich Einzelfälle sein, also dass da jemand so dehydriert ist, dass es dann vielleicht irgendwie einen Kreislaufzusammenbruch gab oder einen Herzstillstand. Also da mag auch noch was anderes mit einer Rolle spielen. Hm? Wenn wir uns aber mal angucken und sagen, wir reden hier von einer Erkrankung. Und wir gucken uns jetzt mal an, was so die Untersuchungen dazu sagen. Dann können wir mal gucken, also Prävalenz bedeutet, wie viele sind wahrscheinlich betroffen. Wir können jetzt ja nicht alle 18 Millionen Bundesbürger testen. Ja? Bist du medienabhängig, ja oder nein? Sondern das wird ein Stück mit Untersuchung und dann geschätzt. Und die Prävalenz liegt so ungefähr bei 1,5% deutschlandweit. Ich halte das sogar noch für überschätzt. Das hat damit zu tun, uns fehlen noch Längsschnittuntersuchungen. Ne? Also wenn ich einmal im Grunde eine 8. Klasse screene, das heißt einmal im Querschnitt gucke, dann werde ich mit Garantie mehr Medienabhängige haben, als wenn ich die dann nochmal 3-4 Jahre später untersuche, weil das sicherlich gerade in das Alter nochmal stärker reinfällt. Aber solche Untersuchungen gab es und solche Messfehler gab es auch, weil zum Beispiel eine berühmte Untersuchung vom KFN, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, wo auch der Herr Pfeiffer sitzt, die hatten 44.000 Achtklässler befragt. Und die hatten hinterher eine Prävalenz von 4,5% Medienabhängigen. Ja? Also wir können das noch ein Stück reduzieren. Und auch hier bei der Untersuchung, das ist die Pinter-Studie, das ist vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben worden. Auch die haben hier ein Verfahren angewendet und da kommen wir zu dem Punkt, den Sie eben meinen, wo relativ, ich sag mal, noch weit gefasste diagnostische Kriterien mit einbezogen wurden. Wenn man sich das nämlich genauer anguckt, springen wir dahin, wo wir gerade dabei sind, dann ist das ja gar nicht so leicht zu greifen. Ja, ab wann können wir denn überhaupt von der Medienabhängigkeit sprechen? Also ich täte Ihnen Unrecht, ich weiß nicht, was würden Sie denn sagen, durchschnittlich, wie viel Zeit verbringen Sie vielleicht online pro Tag? Eigentlich so lange Sie wach sind? Ja. Also es kann ja sein, es ist eigentlich Standby immer online, ne? 3-4, ja. Also grenze ich es nochmal ein, wie viel bringen Sie aktiv online pro Tag? Aktiv online, also nicht, dass es irgendwie nebenbei ist und vielleicht Spotify irgendwie irgendwelche Titel abspielt.
2-3 Stunden.
2-3 Stunden? Eine? Ja. So. Am Anfang hat man noch gedacht, man konnte das ein Stück mehr an der Zeit festmachen. Ne? Hat gesagt, vielleicht so ab 4 Stunden, 4,5 Stunden irgendwie Aktivität, das könnte auch schon pathologisch sein, das klingt doch nach Sucht. Ja? Also wenn ich dieses Kriterium anlegen würde, dann würde ich einen großen Haufen nicht nur an Jugendlichen, sondern auch an Erwachsenen inzwischen pathologisieren. Oder angenommen, sie sind beruflich 8 Stunden am Netz, würde ich sie auch pathologisieren. Also so kann es nicht sein, es geht nicht um eine feste Stundenzahl, sondern es geht eher um ein Kriterium der Balance. Und das war ja eben das, was ich bei den Hobbys schon angesprochen habe. Kriterium der Balance heißt eigentlich, ist da eine Aktivität, die ich sozusagen medial gestalte, die eigentlich ständig an erster Stelle steht. Also die wirklich Priorität hat, und wo lange auch nichts anderes drankommt. Ja? Und das ist so ein Stück, was man dann beobachten kann. Also meinetwegen, das muss gar nicht nur das eine Spiel sein. Vielleicht eine Spielform oder eine Interaktivitätssache, die ich dort mache, die hat für mich inzwischen so eine hohe Bedeutung, dass ich im Grunde, selbst wenn ich das nicht gerade aktiv machen kann, gedanklich ständig damit beschäftigt bin, ja? Und lange danach nichts kommt, was ich ähnlich belohnend erlebe. Das heißt, wir haben hier etwas, und das beobachten wir dann bei unseren Klienten relativ häufig, was eigentlich so eine Regulation von Affekt und Antrieb übernommen hat. Was ist damit gemeint? Also, bei den Klienten, die ich da im Kopf habe, sieht das folgendermaßen aus, dass sie eigentlich ihre Stimmung damit regulieren. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel, sie haben einen richtigen stressigen Scheißtag gehabt. Und jetzt haben sie viele Möglichkeiten, ihre Stimmung vielleicht wieder ein Stück zu regulieren, sei es, sie treffen sich mit Freunden, sei es, sie hauen sich auf die Couch und gucken Film, sei es, sie machen Sport, ja, oder sie legen sich in die Badewanne oder sie zocken. Und hier ist es dann so, dass eigentlich den Leuten immer nur eine Aktivität bleibt, nämlich meinetwegen hier das Gaming oder das, was sie dort priorisiert machen. Also im Grunde keine andere Aktivität als Stimmungsregulator noch funktionieren kann. Und auch kaum eine andere Aktivität es noch schafft, dass sie sich motivieren können, überhaupt zu beginnen. Das heißt, bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, auch gerade im stationären Bereich, sieht es eigentlich so aus, dass nichts anderes mehr stattfindet, außer sich da dran zu bewegen und dort seine Zeit zu verbringen. Das heißt, Schulbesuch oder Ausbildung findet meistens nicht mehr statt. Also wir haben das ganz häufig mit Schulverweigerung oder Schulvermeidung kombiniert und meistens über einen längeren Zeitraum. Also nicht nur ein paar Wochen, sondern teilweise ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Das sind so die Fälle, die wir dann in der Klinik haben. Wir haben dort im Grunde Jugendliche oder junge Erwachsene, denen geht es nicht gut, weil da geht es um Kontrollverlust. Das heißt, derjenige merkt eigentlich schon, so wie ich das mache, das fährt irgendwie in die Sackgasse. Also einer hat das mal gut auf den Punkt gebracht, der hat Folgendes gesagt, also wenn ich irgendwie spiele, dann geht es mir schlecht. Ja, wenn ich da dran sitze und ich bin da irgendwie unterwegs, geht mir schlecht. Wenn ich es ausmache, geht es mir noch schlechter. Ja, also so ungefähr war die Wahrnehmung in dem Moment. Das heißt, obwohl hier das längst nicht mehr nur belohnend ist, nicht mehr nur Freude macht, mache ich es weiter, weil sobald ich das nicht mache, geht es mir noch schlechter. Und das heißt, ich kann es eigentlich nicht mehr kontrollieren und ich verfüge überhaupt nicht über andere Strategien. Toleranzentwicklung steckt da so ein bisschen mit drin. Also auch gerade dieser Effekt, dass es vielleicht am Anfang wirklich mehr um Belohnung und um Spaß geht und je mehr und exzessiver ich das betreibe, so mehr geht Ihnen eigentlich der Spaß dabei verloren. Der Körper gewöhnt sich daran, dass Sie darüber sich Belohnung abholen, der gewöhnt sich sozusagen an die Dopaminausschüttung und jedes Mal, wenn Sie das wieder aktivieren, wird nicht mehr ganz so viel ausgeschüttet, wie vielleicht am Anfang der Fall war. Das wurde lang diskutiert. Also diesem Bereich der Verhaltenssüchte wurde unterstellt, eigentlich, das kann doch gar nicht Sucht sein, wir haben doch hier überhaupt keine körperlichen Entzugserscheinungen. Auch das wissen wir heute ein Stück besser. Was ist mit Entzugserscheinung gemeint? Das heißt, wenn Sie vielleicht irgendwie eine stoffgebundene Abhängigkeit haben, dann ist gerade dort oft der Entzug etwas, was den Leuten sehr zusetzt, weil der Körper sehr heftig reagiert. Wir haben hier einen sehr starken psychischen Entzug teilweise. Also gerade so im Stationsalltag sieht das so aus, wenn jemand mit einer Medienabhängigkeit da aufgenommen wird. So die ersten 3-4 Tage gibt es meistens einen massiven Stimmungseinbruch. Deswegen nehmen wir auch stationär teilweise geschlossen aus, weil die Leute teilweise sehr autoaggressiv reagieren. Also wir haben Fälle gehabt, wo es dann, ja, wenn man da nicht schützen würde, auch Richtung Suizid gehen könnte. Ja, oder teilweise auch andere gegenüber aggressiv, weil im Grunde das ganze System, was Stimmung und Antrieb reguliert, einknickt. Und dann haben wir den Effekt, dass wir teilweise medikamentös erstmal ein Stück stabilisieren müssen, gegensteuern müssen, damit derjenige wieder im Grunde dann in einen Bereich kommt, wo auch andere Dinge wahrgenommen werden können.
Was wird da dann behandelt, wenn Antidepressiva?
Nein. Also Antidepressiva sind meistens so die brauchende Zeit, bis sie ihre Wirkung entfalten. Das kann man dann vielleicht danach noch überlegen. Da wird erstmal ein Stück einfach beruhigt. Also das kann unterschiedlich sein, einfach irgendwas, was jetzt in dem Moment erstmal runterfährt. Ja, oder Drucksal oder ähnliches. Also ich bin jetzt für das Medizinische da nicht verantwortlich. Das gucken dann im Grunde unsere Kollegen sich an, welche Möglichkeiten das gibt. Aber da geht es erstmal um Stabilisierung, um kurzfristige Stabilisierung. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen im Grunde hier Leute, die eigentlich reale soziale Kontakte eigentlich auf Null reduziert haben. Und im Grunde hier virtuelle Beziehungen nur noch gestalten. Und da haben wir auch einen Punkt, also Medienabhängigkeit, gerade so im Jugendalter, ist meistens kombiniert und hat auch ein Stück was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun oder ist komorbid zum Beispiel ganz häufig mit einer Sozialphobie. Also Leute, die eigentlich im realen Kontakt eher sehr schüchtern, ängstlich reagieren und dann vielleicht auch gerade diese Form, gerade beim Online-Gaming präferieren, weil man hier natürlich immer ein Stück Distanzierungsmöglichkeiten hat, also weniger hier in eine reale Konfrontation gehen muss, wie das der Fall ist, wenn Sie sich jetzt hier zum Beispiel in der Vorlesung versammeln oder miteinander diskutieren würden. Ja? Das heißt, teilweise sind die Leute hochkommunikativ mit der Barriere Bildschirm, aber im Schulkontext, und das ist gerade, wenn Sie dann wieder Schüler sich anschauen, spannend, eher dort vielleicht die ruhigeren und deswegen vielleicht auch die erstmal gar nicht negativ auffallen. Ja? Also wenn wir von psychischen Störungen sprechen, haben Sie als Lehrer ja sowieso immer eher mehr die im Fokus, die externalisierende Störung haben. Was heißt externalisierende Störung? Also Störungen, die nach außen gehen. Ja? Zum Beispiel ADHS, die über Tisch und Bänke gehen, die fallen eher auf. Die im Grunde internalisierende Störungen haben, also die im Grunde vielleicht eher ruhig, depressiv, ängstlich sind, die werden ihnen gar nicht so auffallen. Deswegen weise ich immer so ein Stück drauf hin, weil ich oft Fälle mitgekriegt habe, dass da jahrelang jemand eigentlich mit zu kämpfen hatte, bis es dann im Schulkontext mal auffiel, was steckt denn da eigentlich hinter?
Dann im Urlaub sich gar nicht mehr abschalten können, sondern die Uhr noch dann immer noch ihre E-Mails mitchecken müssen.
fällt es dann eher unter so eine Art Workaholic oder ist es dann eher so,
ja, so ein Mädchen? Wer definiert jetzt wieder den Krankheitsbegriff? Ne? Da kommen wir wieder drauf zurück. Für mich ist deswegen dieser Punkt was ganz Entscheidendes. Ne? Also Fortsetzung des Verhaltens trotz bestehender oder dringender negativer Konsequenzen, und das definiere nicht ich. Also ich stelle mich nicht dahin und sage so, dass meinetwegen hier du von Gymnasium inzwischen auf Hauptschule gekommen bist, weil du so viel zockst, ne? Meistens kann man es eh nicht so monokausal betrachten, das ist jetzt sozusagen, hier ist doch klar, negative Konsequenz, sondern das definiert mein Gegenüber. Das heißt, wenn da ein Schüler sitzt oder meinetwegen auch ein Erwachsener, mit dem man ein Stück Kontakt hat, und der sagt für sich, eigentlich ist das total Bockmist, dass ich inzwischen an dem Punkt angekommen bin, ich würde es ja gern anders machen, aber ich kann es nicht, dann ist für mich das Kriterium erfüllt. Ja, und das schauen wir uns dann sehr genau an. Und da haben wir den Punkt, derjenige, der vielleicht alle 15 Minuten auf seinem Smartphone nachguckt, ob er eine neue Nachricht gekriegt hat. Da könnten wir vielleicht von ausgehen, dass neurophysiologisch gesehen sowas passiert wie bei Abhängigkeit. Weil im Grunde jedes Mal nachzugucken, ob ich eine neue E-Mail habe, ist eigentlich eine intermittierende Verstärkung. Das ist ein Hauptwirkmechanismus. Kennen Sie den Begriff intermittierende Verstärkung? Ich, ja, weiß nicht, ob Sie das in pädagogischer Psychologie mal hatten. Das hat der Herr Skinner mit diesen Tauben rausgefunden in der Box. Ja? Die drücken auf den Knopf und da fällt so ein Futterkügelchen raus. Ja? Der Taube, die auf den Knopf drückt, wo immer ein Futterkügelchen rausfällt, drückt den Knopf weniger als die Taube, wo ab und zu ein Futterkügelchen rausfällt. Ja? Und das sind, im Grunde ist ein Grundprinzip, was wir beim Glücksspiel mit drin haben und was wir auch beim Computerspiel mit drin haben, in folgender Form. Ich mache es mal an einem simplen Beispiel fest. Ja? Wenn Sie in einem Computerspiel Erfolge haben, dann werden Sie im Grunde dafür belohnt, ja, dass Sie vielleicht irgendwelche Aufgaben dort erledigen, irgendwelche Rätsel erledigen oder vielleicht irgendein schweres Monster besiegen. Und gerade bei diesen heutigen Spielen haben Sie immer Elemente, dass Sie direkt eine Belohnung kriegen, vielleicht einen kleinen Goldbetrag, ja, oder irgendwie eine Beute finden, aber sie finden ab und zu richtig wertvolle Gegenstände in dem Spiel, wenn sie ein schwieriges Monster zum Beispiel besiegen. Ja? Und weil sie das nur ab und zu bekommen, machen sie das immer und immer wieder. Ja? Also ich mache es mal an diesem gut untersuchten Beispiel World of Warcraft fest, wo man sich das sehr genau angeschaut hat. Ne? Dort diese richtig schwierigen Gegner, die man in Gemeinschaften besiegen muss, die verlieren dann sozusagen diese Beute und dann haben sie da vielleicht das Schwert Excalibur, ich nenne es mal so, mit einer Chance von 6,5% drin. Sie sind der Krieger, sie wollen dieses Schwert, sie haben diesen Drachen jetzt, der das vielleicht hinterlässt, wo sie sich erstmal 5 Stunden durchkämpfen müssen, bis sie vor dem Drachen stehen, schon 30, 40 Mal besiegt. Sie können diesen Drachen nicht mehr sehen, der kotzt Sie eigentlich an. Aber Sie wollen das Schwert. Das ist intermittierende Verstärkung. Ja? Das haben Sie sogar bei der E-Mail. Sie haben das bei der E-Mail, indem Sie vielleicht Ihr E-Mail-Fach aufrufen und Sie haben 9-mal Spam. Ja? Das macht aber beim 10. Mal haben Sie irgendeine Nachricht, die Sie wirklich interessiert, auf die Sie gewartet haben. Dann ist es so 9-mal Bäh und einmal Juhu. Ja? Sozusagen neurophysiologisch gesprochen. Das kann man messen. Nämlich in dem Bereich, der für Belohnung zuständig ist, Belohnungszentrum, könnten Sie messen, dass hier im Grunde, das wird dann stärker aktiviert, hier findet eine Dopaminausschüttung statt, ja, das Dopamin beeinflusst wieder weitere Prozesse, gerade so im präfrontalen Kortex, wo zum Beispiel auch Ihr Verstand sitzt, ja, wenn ich es mal so ein bisschen runterbreche. Also Belohnung beeinflusst Ihr Entscheiden und Ihr Handeln ganz extrem. Ja? Und das wiederum bedeutet, jetzt können Sie vielleicht ein Stück nachvollziehen, warum es überhaupt passieren kann, dass ein Spiel oder sei es eine Facebook-Anwendung überhaupt einen Stellenwert bekommen kann, warum das überhaupt belohnend erlebt werden kann. Also die simple Frage, warum macht ein Spiel überhaupt Spaß? Egal ob jetzt Super Mario, ja, oder meinetwegen Star Wars The Old Republic oder wie sie alle heißen. Ja, alle machen im Grunde Spaß, weil diese Prinzipien dort mit eingebaut sind, das heißt, hier bestimmte Belohnungsprozesse stattfinden und je nachdem, wer jetzt auf das Spiel trifft, unter gegebenen Umständen diese Mechanismen so stark für sie erlebt werden, und das ist ja was hoch Individuelles, dass es rein theoretisch in eine Abhängigkeit münden kann. Ja? Aber ob das so stark erlebt wird und ob sie dem diesem Stellenwert geben, das hängt wieder von ganz vielen anderen Faktoren noch ab. Es hängt zum Beispiel von der Persönlichkeitsstruktur ab. Also die Mainzer haben da einige Untersuchungen zu gemacht, zum Beispiel mit diesem psychologischen Konstrukt der Big Five, also so große Persönlichkeitsfaktoren, und haben festgestellt, es sind eher die betroffen, die eigentlich in allen Dimensionen so ein Stück niedriger scoren. Was ist damit gemeint? Das sind eigentlich die, die so ein Stück weniger offen sind, in Gruppen vielleicht nicht ganz so verträglich, vielleicht eher so ein Stück labiler, ängstlicher. Ja, vielleicht nicht ganz so gewissenhaft,
Ja? Aber vielleicht einen hohen Hang zum Perfektionismus, ja, hohen Hang hier vielleicht irgendwie recht erfolgreich zu sein. Und dann kann dieses Spiel vielleicht in demjenigen im Grunde so einen starken Wert bekommen, dass es in Richtung Abhängigkeit sich über einen längeren Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, da reichen nicht 6 Wochen Sommerferien, ja, hin entwickeln kann. Ja? Und das ist das, was wir wieder beobachten können. Ist das soweit klar? Weil das ist eigentlich der Kern von dem, was ich Ihnen damit erzählen wollte. Warum wir überhaupt heute uns relativ sicher sind, überhaupt hier von einer Abhängigkeit sprechen zu können. Ja, das ist im Grunde, wenn man sich überlegt, Abhängigkeit und Sucht, ja, oft relativ synonym benutzt, ja, das ist ein Hammer in dem Sinne, weil das ist eine Diagnose und wir kämpfen auch gerade dafür, dass es als Erkrankung anerkannt wird und das wird in den nächsten 1-2 Jahren kommen. Es gibt da solche Manuale in der Bundesrepublik und die werden neu aufgelegt und wir wissen heute relativ klar, dass es dort reinkommen wird. Weil in dem Moment, wo es als Krankheit anerkannt wird, dann rechtfertigt das zum Beispiel auch Behandlung, ne? Und dann kann das da, also das hat großen Einfluss, große Tragweite. Also soweit klar, Sie können da aber auch mit mir zu diskutieren. Also, genau, ich habe hier. Ja, also, wenn man das hier mal unter Verhaltenssüchte fassen würde, was Sie hier sehen. Ja? Also, im Grunde, ich habe hier mal, es sind so ein paar Aktivitäten drauf, die stark das dopaminerge System anregen. Also, Sex, Shopping, Abenteuer, meinetwegen Zocken und Glücksspiel. Also, nicht per se, sondern können. Ja? Dann wissen wir, dass die Reaktion, die dann hier abläuft, mit den beteiligten Regionen relativ ähnlich ist neben die Reaktion, die wir beobachten können, wenn wir uns untersuchen, wie ist das bei substanzgebundenen Stoffen, die dort ansetzen. Also von THC meinetwegen, über Alkohol, über Heroin. Ja, die Wirkungsweise ist da relativ ähnlich. Ja?
Aber meine Spannung finde ich ja Exercise. Wenn ich jetzt denke, ich mir mal Exercise, als Sportler, was die eigentlich in so einem Spitzensport, was geht eigentlich in so einem Sport, der da also 6, 7, 8 Stunden, auch Kinder übrigens nicht, die vor ihren Eltern da hingebracht werden, eigentlich ist die gleiche Geschichte.
Ja.
Aber in der Schule anerkannt. Ist die Gesellschaft anerkannt und wird nicht als Krankheit anerkannt. Warum kann man da nicht bekämpfen, wenn man sagt, Kinder sind krank?
Ja, also ich denke, es hat was dann wieder damit zu tun, also im Grunde, wie wird ein Thema wahrgenommen, wie wird das diskutiert, wie viele sind davon betroffen. Also wir kämpfen ja im Grunde dafür, dass wir eigentlich hier überhaupt eine Anerkennung der Verhaltenssüchte haben, wo sowas dann auch drunter fallen könnte. Wenn man jetzt bezüglich der Prävalenz sich anguckt, dann würde ich sagen, dieses Thema Medienabhängigkeit, mit dem werden wir in den nächsten Jahren noch mehr zu tun haben, weil Sie wissen, das haben Sie sicherlich sich hier auch schon angeguckt, dass wir eine nahezu Vollversorgung haben. Ja? Und weil wir wissen, dass im Grunde nicht nur jeder Jugendliche, der heute aufwächst, damit umgehen lernen muss, ja, sondern auch jeder Erwachsene, der da noch reinrückt. Und wir aber auch wissen, dass diese Mechanismen, also diese Belohnungsmechanismen, die ja in der Mechanik der Anwendungen liegen, eher noch komplexer werden. Also da gibt es gerade eine spannende Untersuchungsgruppe zu vom KFN, die finde ich richtig klasse, weil die machen nämlich Folgendes, die untersuchen im Grunde gerade die Belohnungsmelodie, die in diesen Anwendungen implementiert wird. Was ist mit Belohnungsmelodie gemeint? Also im Grunde, dass es so weit geht, dass es nicht nur einfach wir verstärken mal intermittierend oder immer prompt, sondern dass es genau aufeinander abgestimmt wird, also im Grunde wie so ein Orchester, wo verschiedene Instrumente so spielen, dass es am besten das dopaminerge System anspricht. Ja, und das können wir heute entwickeln.
Ja. Ich kann das jetzt nicht verstehen, auch die Strategie. Also
ja.
Das, was da the triggers of addiction genannt wird, könnte man auch nennen triggers of human action.
Mhm.
Also letztendlich wird, sagen wir mal, eine Funktionalität menschlichen Handelns und menschlicher Anstrengung, wahrscheinlich sogar Lernens, wofür ja dann wir auch da sind, beschrieben. Und insofern ist es eben dann überraschend, dass man das dann braucht, um im Grunde genommen das als krankheitssymptomatisch dann zu sehen. Also verstehen Sie, was ich meine? Man könnte ja auch sagen, das andere leuchtet mir sofort ein. Also nicht Übermaß und so weiter und für die Kontrolle. Aber das sind ja eher, sagen wir mal, dann Weisen, wie Menschen überhaupt funktionieren.
Ja, ja. Genau. Also wenn wir das systemisch hätten, würden wir.
Wir würden gar nicht, also ich sehe es gar nicht mehr hier.
Nein. wir würden nicht mehr existieren. Ne? Aber apathisch irgendwo im Raum sitzen.
Ja, klar.
Ja? Also das Erstaunliche ist ja eigentlich daran, dass wir hier inzwischen Anwendungen haben oder Mechaniken haben, die anscheinend ein hohes Potenzial haben, weil sie in diesem System ansetzen, und zwar in einer Art und Weise ansetzen, ja, dass das im Grunde schnell ein Verhalten gezeigt wird, das für denjenigen, der das entwickelt, einen Leidensdruck erzeugt. Ja? So wie ich das vorhin ja definiert habe. Ich definiere nicht, du bist computersüchtig oder internetabhängig, weil du erfüllst die Kriterien, sondern das wird ja gemeinsam erarbeitet. Und wenn dann in so einem Prozess deutlich wird, da sitzt jemand, der sagt, ich leide darunter, ja? Dann ist eigentlich erst der Punkt erfüllt, wo wir sagen, und wir sprechen hier wirklich auch von der Abhängigkeit. Das ist manchmal schwer, weil, vielleicht wollten Sie da gerade drauf hinaus.
Manche Leute merken ja erstmal gar nicht, dass sie leiden.
Genau. So, und da setzen wir dann im Grunde, da setzt dann eigentlich ein Stück auch die therapeutische Arbeit an. Weil ganz häufig haben wir folgende Konstellation. Da sitzen Mama und Papa und die leiden, und zwar richtig. Ja? Und da sitzt aber derjenige, sagt, das ist doch alles in Ordnung. Ja? Dann gucken wir uns mal an, wie ist denn die Konstellation da häufig? Das ist so, das Dach steht. Ja, der PC steht, die Internetleitung steht und der Kühlschrank gibt die Versorgung her. Das heißt, kurzfristig gesehen hat derjenige keinen Leidensdruck, weil er im Hier und Jetzt immer einer Aktivität nachgehen kann, die halbwegs die Stimmung noch reguliert, ihn vielleicht halbwegs noch stabil hält, ja, während das Ganze so langsam bergab geht. So, wenn man aber dann mit den Eltern dort mal ansetzt und die schränken bestimmte Unterstützungsleistungen ein, ja, dann passiert meistens Folgendes, dass das Leiden ziemlich schnell bei dem landet, der eigentlich so gesehen, wenn man dann mal eine mittel- bis langfristige Perspektive angeht, definitiv einen Leidensdruck hat. Ja? Dann kommt der nächste Punkt dazu. Wenn Sie in einem Konflikt festhängen, also stellen Sie sich vor, Sie streiten mit Ihren Eltern gerade darum, wer hat hier die Deutungshoheit, ob das problematisch ist oder nicht. Ja, würden Sie den Teufel tun, das zuzugeben, dass Sie hier ein Problem haben, weil dann hätten die Eltern ja recht. Ja? Und in einem heißen Konflikt ist nichts schlimmer, als wenn die Eltern recht hätten. Also weil da ist ja Gesichtsverlust mit verbunden. Das heißt, da setzen Sie auch anders an oder da setzen wir anders an. Da hat erstmal der Konflikt Priorität, weil ohne Klärung des Konfliktes oder ein Stück den runterfahren würden wir überhaupt keinen Schritt weiterkommen, ist das Verhalten überhaupt problematisch. Und da haben ja meistens auch beide Parteien Interesse dran. Also eine Intervention ist zum Beispiel, da meldet sich die Mutter mit dem 15-Jährigen und sagt, ja, der ist computersüchtig, aber der will nicht mit zu Ihnen in die Beratung kommen. Kann ich am Telefon sagen, ja, selbstverständlich, ich würde an der Stelle auch nicht mitkommen, dass mir da irgendein Onkel erklärt, dass ich ein Problem habe. Ja, drehen Sie es doch mal um. Machen Sie es doch mal folgendermaßen. Sagen Sie doch zu Ihrem Sohn mal, Sie haben das Problem, weil Sie verstehen nicht, was er dort macht. Sie machen sich aber Sorge und Sie hängen ihn sozusagen mit Ihrer Sorgenschallplatte fest. Ja, und Sie haben entschlossen, dass Sie Hilfe brauchen, aber es wäre klasse, wenn der Sohn mitkäme, weil der versteht, was Ihr Problem ist. Ja, und also ich mache es nicht so radikal, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, sondern ein Stück einfühlsamer, aber die Eltern verstehen das meistens. Ja, und dann kommt derjenige auch mit auf eine Augenhöhe und dann kann man überhaupt, hat man eine Chance, vielleicht so einen Konflikt ein Stück runterzufahren und zu gucken, ist denn dann Verhalten wirklich problematisch. Und 85% der Jugendlichen, die so kommen, die haben vielleicht so ein Stück, sind im Bereich Missbrauch manchmal drin, aber eigentlich selten in dem Bereich Abhängigkeit. Also meistens liegt ein massiver Familienkonflikt drüber, der sich dort entwickelt hat. Und der hat dann wieder ganz viele unterschiedliche Ursachen. Also ich will Sie ein Stück davor warnen, nehmen Sie jetzt nicht die Kriterien, ne? Und okay, da sitzt da so und so viel dran und andere Hobbys auch nicht mehr, okay, Abhängigkeit, sondern an diesem Punkt Leiden muss man sich schon nochmal genauer anschauen und sich auch wirklich genau angucken, was für eine Funktion hat der. Auch wenn man hier sagen kann, da geht's vielleicht um Belohnung, die gefunden wird, aber wofür braucht er denn hier gerade die immense Belohnung so sehr? Also wenn Sie da ein Modell nochmal haben wollen, ich habe hier mal eins mitgebracht, das kann man so im Grunde formulieren. Also das ist der Herr Petri, der da auch einige Untersuchungen zu gemacht hat, der hat das ganz nett definiert und hat gesagt, im Grunde findet hier Folgendes statt. Eine passgenaue Verbindung frustrierter Grundbedürfnisse und medialer Angebote. Das ist so sozusagen Start. Ja? Was ist mit frustrierten Grundbedürfnissen gemeint? Damit meine ich jetzt nicht Hunger und Durst, ja? Sondern wir können ein Stück von psychischen Grundbedürfnissen sprechen. Und die haben Sie alle, die kennen Sie auch. Also ein Grundbedürfnis ist zum Beispiel Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ja? Sie möchten möglichst angenehme Dinge machen und unangenehme Dinge sind Sie froh, wenn Sie dem aus dem Weg gehen können. Ja? Also angenommen, das, was ich Ihnen gerade erzähle, ist unangenehm, dann freuen Sie sich gleich, wenn das rum ist und Sie raus dürfen. Ja? Das ist Unlustvermeidung und vielleicht Lustgewinn, wenn Sie dann heute Abend noch was Schönes machen. Ja? Zweiter Punkt ist sozusagen soziale Eingebundenheit, Zugehörigkeit. Sie haben ein Bedürfnis, irgendwie nach sozialen Kontakten, zu einer Gruppe zu gehören, irgendwo eingebettet zu sein. Also wenn ich sie isoliere von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, über kurz oder lang, würde das ihnen heftig zusetzen. Sie haben Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Wir wollen wissen, wo oben und unten ist und so ein Stück auch voraussehen können, wie sich Dinge entwickeln. Also so gefühlte Kontrolle, darum geht es. Und sie haben Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung oder vielleicht auch Selbstverwirklichung, so könnte man es. Und genau das ist das, was wir uns das genauer angucken, wo hier vielleicht jemand frustriert ist. Gerade was diese vier Bereiche angeht, diese vier Säulen, da ist vielleicht etwas im Argen. Und jetzt habe ich die passenden medialen Angebote und jetzt gehe ich da rein, und das meint er so mit regressivem Rückzug, weil es teilweise dann sehr stark in dieses Fantastische reingeht. Also ich spiele ja hier irgendwas, ich spiele, wenn es um Gaming geht, ja irgendwo in Bereichen, wo ich mächtig bin. Ich spiele ja nicht World of Bürokraft, ja, wo ich der Schreibtischhengst bin, ja, sondern ich mache hier Dinge, die sind gekoppelt mit Mächtigkeit. Es hat was Kompensatorisches. Ja? Dann kriegt das Ganze diese Bedeutung. Jetzt kippt die Balance. Das ist jetzt das, was ich vorhin meinte mit, es hat immer sozusagen, es hat Priorität, es steht immer an erster Stelle. Und andere alternative Tätigkeiten, die vielleicht auch noch stimmungsregulierend wären oder auch noch im Grunde meine Bedürfnisse dort befriedigen könnten, die kippen runter, die fallen weg. Und hier haben wir einen Teil der Leute, die hatten nie groß andere Strategien. Und wir haben aber auch einen Teil Leute, die so ein Stück das so vernachlässigt haben, dass da groß nichts mehr erwartet. Also mir ist da ein Mit-30er sehr gut in Erinnerung geblieben, eigentlich ein hochintelligenter junger Mann, der 15 Jahre nichts anderes gemacht hat, außer exzessiv zu Gaming. Und auf den hat wirklich nichts mehr gewartet. Also ein abgebrochenes Studium, Freunde waren nicht mehr existent. Ja. Von der Familie gab es noch so eine versorgende Mutter, die so ein bisschen darum kümmerte, dass der da noch was im Kühlschrank hat, und mehr gab es nicht. Und er sagte auch zu Recht, wenn ich jetzt damit aufhöre, was erwartet mich bitte sehr? Nichts. Ne? Sauharte Arbeit, da überhaupt wieder Anknüpfungspunkte zu finden. Ne? Irgendwann passiert es dann, es wird Gewohnheit, und irgendwann ist es nicht mehr so eine bewusste Entscheidung, sondern es ist impulshaft. Ne? Und Sie kennen vielleicht Aktivitäten, die Sie impulshaft machen. So wie Sie vielleicht impulshaft, Sie stehen auf und als erstes machen Sie das an. Ist jetzt kein Leidensdruck mitgekoppelt, aber es ist so eine Gewohnheit und es ist so ein Automatismus geworden. Das ist aber für die Leute, die wir behandeln, ein Riesenproblem. In der Klinik funktioniert das vielleicht ganz gut. Da kann ich diesen Impuls nicht nachgeben, weil ich den PC da nicht stehen habe. Aber sobald ich nach Hause gehe oder wenn ich eine ambulante Therapie mache, ja, im Grunde dann nicht diese Dinge automatisch zu machen oder das auszuhalten, die Nervosität, die dann kommt, gar nicht so leicht. Ja. Dann als letzter Punkt verstärkt sich das dann teufelskreisartig, weil die negativen Konsequenzen führen ja dazu, dass ich das Verhalten, wo ich Belohnung erlebe oder wo ich meine Stimmung mitreguliere, wieder stärker ausführe. Also je schlechter mir es geht, umso mehr steuere ich ja dagegen mit meinem Verhalten, dass es mir wieder besser geht. Wenn ich jetzt aber keine anderen Aktivitäten mehr zur Verfügung habe, als sozusagen auf das Medienverhalten zurückzugreifen, ne, dann ist Ihnen klar, wie sich das teufelskreisartig verstärken kann. Also mit dem Modell, denke ich, kann man das ganz gut erklären. Vielleicht ist jetzt ein bisschen klarer, was ich mit Krankheitsbegriff eigentlich meine. Also es geht mir nicht darum zu sagen, jemand, der da exzessiv unterwegs ist, ja, der da vielleicht zig Stunden am Tag und bloggen und sonst was, ist für mich überhaupt nicht pathologisch, hat keinen Krankheitswert. Ja, kann man gesellschaftlich diskutieren. Ja, kann man jetzt meinetwegen Kulturpessimist sein und sagen, ja, in ein paar Jahren gibt es keine Baumhäuser mehr oder ähnliches. Ja. Für mich jetzt sozusagen aus dem klinischen Bereich kommen, würde ich sagen, für mich da kein Thema. Ja?
Als eine Krankheit. Das war außen vor. Aber wenn Sie es jetzt im Vergleich setzen, das war zu mager, so Bulimie, Dinge, die natürlich im Schwulen wahnsinnig häufig, doch vermehrt auftauchen, haben Sie irgendwie so eine Schätzung?
Ja.
Ja,
also das, wenn ich auf diese Prävalenzzahl mich nochmal beziehe, die ich am Eingangs hatte, wo da 1,5% standen. Und angenommen, die werden nochmal ein Stück nach unten korrigiert, wie ich es erwarten werde, und wir reden von 1%. Dann ist es trotzdem eine Form, die definitiv auch für die Praxis hinterher, auch für Ihre Praxis eine Relevanz haben wird. Sie werden sicherlich mehr Kinder haben, die da mit der Diagnose ADS, ADHS sitzen. Sie werden definitiv mehr Kinder haben, die vielleicht mit einer Angststörung oder mit einer depressiven Erkrankung dort sitzen. Aber Vorsicht, überhaupt was Diagnostik jetzt angeht. Sie haben ganz oft im Kindes- und Jugendalter im Grunde, Sie können das nicht so schön klassifizieren. Vieles ist ja auch im Grunde im Entstehen. Warum haben wir überhaupt so viele ADHS-Diagnosen? Das hat damit zu tun, dass sich aus ADHS, was man heute gut untersuchen kann, deswegen hat es auch so stark zugenommen, im Grunde das ist vielleicht so ein Sammelbecken, wo sich dann ganz viele andere Erkrankungen daraus erwachsen. Ob das später eine dissoziale Persönlichkeit ist, ob das vielleicht eher jemand ist, der dann zu Angststörungen neigt. Das kann sich alles noch entwickeln. Ja?
Also, Zahl, auch wenn es schwierig ist, ADHS, wie viel wird die so?
Ich meine, mich zu erinnern, das wäre schon noch mal eine Ecke mehr. Ich meine, wir lägen da so bei 7, 8, 9, 10% rum. Ich müsste aber nachgucken, was so die neuesten Studien sagen. Da gibt es ja einige gute auch Längsschnittuntersuchungen zu. 5 bis 6%. 5 bis 6? Ja. Also habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber es ist definitiv höher als das hier. Aber hatte ich ja auch gerade erklärt, es ist ein Sammelbecken. Und vieles wächst daraus dann. Ja?
Ich meine, die andere Seite, wenn ich sagen darf, der
Spitzer
würde sagen, das ist
100%. Ja, 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 ja. Aber der hatte auch ein anderes, definiert das auch ein Stück anders. Ne? Also wenn ich sage, zwischen Kulturpessimismus und Kulturoptimismus, das ist ja auch nochmal, und da geht es ja um diese Haltungsfragen. Ja? An der Stelle. Also ich finde immer wieder spannend und deswegen bin ich da eigentlich ein Stück optimistisch eingestellt, weil ich ja mit den Leuten zu tun habe, wo es dann wirklich teilweise katastrophal war. Also gerade vor einem Monat hatte ich einen Jugendlichen dann nach wirklich fast einem halben Jahr immer wieder Klinikaufenthalten, ist er jetzt in eine Wohngruppe gewechselt und das fand ich eigentlich klasse, was der am Ende auch zu seiner Behandlung sagte. Der sagte im Grunde, also er möchte im Grunde, obwohl er sich hier in diesem Bereich so wohlfühlt, obwohl das immer der leichtere Weg wäre, er möchte eigentlich gerne einen anderen Weg haben, weil er hier im Grunde, das wäre Realität, wenn er hier unterwegs wäre und nicht dort. Und da wurde mir das so ein bisschen deutlich, ich habe das Beispiel auch immer gerne erzählt, wir Menschen haben so ein Bedürfnis, denke ich, nach Realität, weil wir eigentlich nicht gerne, ich sag mal, verarscht werden wollen. Also wenn ich massiv in eine Gaming-Welt gehe, dann weiß ich immer, auch wenn das vielleicht miteinander vernetzt ist. Also so ein bisschen wie in dem Film Matrix, ja, ich kann entscheiden zwischen der roten und der blauen Pille und ne, der eine heißt, ich bleibe in der Matrix, wo alles so halbwegs in Ordnung ist und die andere, ich gehe in eine düstere Realität. Und wir nehmen dann vielleicht eher die düstere Realität, weil wir wissen, es ist aber die Realität und wir wollen uns halt nichts vorgaukeln. Und das ist das Spannende, was egal ob Jugendlicher oder Erwachsener, der da betroffen ist, die wissen das, dass da eigentlich noch was anderes ist. Und eigentlich wollen die auch in dem Bereich erfolgreich sein, aber da gibt es so viele gefühlte Hindernisse und Steine im Weg, ja, dass dann hierauf wieder zurückgegriffen wird. Und da entsteht ja überhaupt das Leiden aus dieser Diskrepanz. Ne? Also in dem Moment, wenn ich das selbst wahrnehme und mich dann selbst abwerte für eigentlich, was ich dort mache. Ja? Also Leidensdruck wird nicht entstehen, wenn ich sage, ist doch klasse, dass ich das so habe. Ich brauche doch nur wirklich den Kühlschrank und die Internetleitung. Ne? Ich spinne mal. Reicht doch, wenn ich Grundversorgung habe, ja? Und ich kann meinen Toast mit Mortadella essen und mehr brauche ich nicht. Ja? Und das ist doch das, was ich mir wünsche. Aber solche, also nach einer Reflexion, ich habe noch keinen getroffen, der das sich gewünscht hat von seinem Leben. Wenn er dann das wirklich reflektiert hat. Und das macht mich vielleicht im Gegensatz zu Spitzer dann ein Stück optimistisch, weil ich den Teil, der da in uns ist und der eigentlich aus sich heraus Richtung Gesundheit strebt, den finde ich ein bisschen, wenn das so dargelegt wird, wie er das macht, ein Stück unterschätzt. Ja, okay, jetzt habe ich da ganz viel zu gesagt. Ich habe jetzt hier noch Untersuchungen mit dabei, aber wir hatten ja gesagt, so eine Stunde vielleicht.
Ich würde einfach noch mal einladen, weil jetzt haben wir
ja...
Wir haben einen Experten, also Entschuldigung, ich habe es ja auch mal gelöchert. Also die Fragen entstehen ja dann auch einfach aus Beobachtungen heraus, ja auch jenseits dessen, was Sie jetzt vorgetragen haben. Wenn Sie uns jetzt 3 Minuten mal zu überlegen und dann sammeln wir wieder Fragen und er wird uns alles lösen, was wir noch nicht wissen.
Also ich sage ja gern, was ich dazu denke, aber. Also
machen wir einfach mal, bitte, setz dich auch mal zusammen, tauschen auf, damit wir mehr Fragen bekommen. Dass wir ein bisschen Interaktion haben. Ja. Eigentlich ist ja gar nicht das Stereotyp, sondern der Realität. Der eine